You have chosen the right club. You support the right club.
What a season Arsenal are having!
Fantastic goal! Mikhail Saka!
What a goal! Rhys Nelson has won it for Arsenal!
This is my club. Fucking love this football club.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2023-24.
Next season is going to be even more demanding and we have to be prepared for that.
The same procedure as every year, Fragezeichen. Bei den Arsenal-Fans gehen die Alarmglocken wieder an. Es ist Mitte April und wir haben seit langer Zeit mal wieder ein Fußballspiel verloren in der Liga. 0-2 zu Hause gegen Aston Villa. Wir werden das sondieren, analysieren und einschätzen in dieser Episode 252 vom German Gunners Podcast. Wie immer, ein Mikrofon hier in Berlin bin ich, Felix in Münster. Ist Christian ähnlich schlecht gelaunt bezüglich des Fußballs wie ich?
Ja. Ja, hallo. Hallo, erstmal.
Wie soll es anders sein?
Ja, nach der Einladung ist relativ wenig hinzuzufügen. Also ja, fußballtechnisch seit gestern Abend definitiv Stimmung auf den Tiefststand, kann man wohl so sagen. Doof gelaufen gestern Abend.
Werden wir ausführlich besprechen in dieser Episode und wollen natürlich auch, da die Saison ja noch nicht vorbei ist, auch wenn es ein wenig den Anschein hat bei einigen Reaktionen, was man so liest und sieht und hört, noch gucken auf die nächsten Aufgaben und oder vor allem die nächste Aufgabe am Mittwochabend. Champions League Viertelfinale Rückspiel in der Allianz Arena beim FC Bayern nach dem 2-2 im Hinspiel. Ist das ja keine so schlechte Ausgangslage. Es geht um alles und wie wir den Turnaround schaffen von Sonntagabend gegen Villa zu Mittwochabend bei den Bayern, dürfte sehr, sehr interessant sein und auch vielleicht so ein bisschen schon der Indikator dafür sein, wie die restliche Saison noch laufen wird. Aber alles nach der Reihe. Fangen wir mal an mit dem Sonntagnachmittag, so frühen Sonntagabend. 0-2 am Ende. Wo fangen wir an, bevor wir in die Talking Points gehen, vielleicht mit so dem übergeordneten Befund. Wir haben es ja während des Spiels auch schon immer hin und her geschrieben und für mich fühlt es sich an wie so ein langgezogenes Kaugummi, was dir immer weiter weggenommen wird und du und das Kaugummi so ein bisschen die Chance auf 3 Punkte waren und man hatte den Eindruck, nach und nach bewegen wir uns weiter weg vom Sieg und Villa kam zumindest gefühlsmäßig ein bisschen näher, aber eindeutiger und entscheidender war, dass wir eigentlich in der zweiten Halbzeit uns immer mehr entfernt haben von dem Sieg. Wie schätzt du es ein? Wie erklärt man eigentlich eine aus meiner Sicht ziemlich gute erste Halbzeit und dann schlechte zweite Halbzeit und auch vor allem so ein geringes Aufbäumen? Ist es jetzt nur Thema Fitness, Müdigkeit, zu viele Spiele oder wie siehst du die Begründung, dass wir wirklich eine gute erste Halbzeit hatten und dann eine sehr, sehr schlechte zweite?
Ja, ich glaube, dass man in der zweiten Halbzeit, also man hat in der ersten Halbzeit zunächst erstmal versäumt, ein Tor zu erzielen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, weil wenn du den Treffer oder wenn du einen Treffer erzielst, öffnet sich das Spiel in eine ganz andere Richtung. Villa stand unfassbar gut. Sie haben das teilweise ja mit zwei wirklich sehr, sehr gut gestaffelten Ketten wirklich gut und schwer dann auch gemacht für Arsenal da durchzukommen. Und je länger so eine Partie dauert, das kennen wir alle in solchen Spielen, umso schwieriger wird das Ganze dann, das Ganze zu durchbrechen und so mehr Risiko gehst du und so mehr Räume eröffnest du irgendwie dem Gegner. Und ich glaube, in der zweiten Halbzeit war nicht nur das ein Faktor, sondern halt auch dann so ein bisschen eine mentale Resignation dahingehend, dass man nicht willens war, sondern dass man einfach schlichtweg irgendwo keine Antworten mehr hatte auf die Fragen, die Villa im Defensivverbund im Endeffekt gestellt hat. Man kam nicht mehr in irgendeine kreative Spielstruktur rein. Man hat es versäumt, dann entsprechende Chancen zu kreieren und somit halt auch keine Möglichkeit mehr wirklich nennenswert gehabt, um das Spiel irgendwie in eine Richtung 3 Punkte zu lenken. Und ich glaube, die beiden Kombinationen zusammen haben dann diese gefährliche Mixtur ergeben, die dann nachher auch zur Niederlage geführt hat, weil es war so ein klassisches am Ende, ja. Also man hat oftmals den Spruch gehört gestern, wenn du es halt nicht gewinnen kannst, verlier es nicht. Naja, natürlich nicht. Aber dieser Druck, dieses Wollen, dass man das Spiel noch gewinnt und aber einem trotzdem irgendwo die Mittel fehlen, führt dann halt dazu, dass du dann halt auch gegebenenfalls mal zu diesen defensiven Fehlern dann verleitet wirst, auch wenn es eigentlich gar nicht notwendig gewesen wäre. Deshalb würde ich mir das so erklären, unterm Strich gesehen, aber meines Erachtens ein Spiel, was wir in der ersten Halbzeit fast schon verloren haben, indem wir da halt die Chancen nicht genutzt haben.
Ja. Ja, also ich habe keine gute Erklärung, warum wir vor allem, und aus meiner Sicht, klar können das natürlich verschiedene Faktoren sein, aber ich fand, wir haben in der zweiten Halbzeit massiv auch körperlich abgebaut. Wir wirkten müde, wir wirkten sehr langsam. Klar kann das natürlich dann auch irgendwie so eine Kopfsache sein, dass du halt immer einen Schritt zu spät bist, aber ich hatte den Eindruck, dass wir einfach körperlich auch nicht zulegen konnten. Wir waren immer zu spät, wir waren sehr, sehr langsam, wir haben die Zweikämpfe nicht gewonnen und ich finde, das ist in dem Sinne dann auch schon in erster Linie auch ein körperlicher Aspekt. Natürlich, klar, kann man immer argumentieren, wenn du irgendwie im Kopf nicht bereit bist, die Zweikämpfe zu führen, die einen Schritt mehr zu machen, schneller da zu sein, dann ist es auch schwierig, klar, aber ich fand aus meiner Sicht offensichtlich, vielleicht war es die Enttäuschung über die erste Halbzeit, aber wir haben aus meiner Sicht, und das halte ich jetzt auch als ersten Talking Point, halt einfach, wir waren Villa gar nicht spielerisch unterlegen in der zweiten Halbzeit. Das wurde dann irgendwann zu einer spielerischen Unterlegenheit, aber die ersten 30 Minuten in der zweiten Halbzeit war es halt körperlich aus meiner Sicht. Und dann potenziert sich das natürlich. Dann wirst du halt umso mehr und schneller müde, wenn du die ganze Zeit hinterherläufst und kein Ball eigentlich mehr kriegst. Das war für mich ein gravierender Punkt und ich weiß nicht, ich hätte auch viel früher gewechselt und ich hätte mehr Stabilität und auch mehr schnelle Beine gebracht. Keine Ahnung, vielleicht war es diese Kombination aus Dienstag spielen, davor Samstag und jetzt wieder Sonntag. Vielleicht ist es dann in dem Sinne doch, ist die Mannschaft dafür noch nicht mental und auch von der Fitness bereit. Zweiter Punkt, der so ein bisschen damit reinspielt, ist auch so dieses Mentale. Ich fand aber, dass er, weil ich das jetzt auch ganz häufig gelesen habe, ja, Arsenal kam wieder mit dem Druck nicht klar und so. Wir kamen ziemlich gut damit eigentlich klar. Ich fand die erste Halbzeit wirklich gut. Ich hoffe einfach, dass es vor allem ein starke körperliche Schwäche war, aber jetzt in irgendeiner Form zu sagen, wir kamen mit dem Druck nicht klar. Ich meine, wir haben gegen den Vierten gespielt zu Hause und hatten eine aus meiner Sicht überlegende erste Halbzeit. 14 Schüsse in der ersten Halbzeit hatten wir. Hatten nur im Heimspiel gegen Brighton mehr. 32 Ballberührungen in Villas Strafraum. Villa hatte halt 5. Und wenn Villa überhaupt mal gefährlich war, dann halt, weil wir sie versehentlich mal eingeladen haben oder unkonzentriert waren. Aber klar, die einzige Schwäche, die du da halt in der ersten Halbzeit hattest, dass du die Chancen nicht gemacht hast. Aber ich fand, dass man jetzt irgendwie sagt, wir kamen mit dem Druck nicht klar, bin ich in dem Sinne, weiß ich nicht, überzeugt mich nicht so richtig von der Argumentation. Und dritter Punkt vielleicht noch, und der ist aus meiner Sicht gravierend dann, warum wir das Spiel nicht, oder andersrum, warum wir das Spiel verloren haben, Martin Ødegaard. Sehr, sehr gute erste Halbzeit, natürlich auch nachgelassen in der zweiten Halbzeit, klar, aber wie so häufig schon gesehen, wenn du ihn rausnimmst, und er musste ja rausgenommen werden, weil er offensichtlich nicht weiterspielen konnte, angeschlagen war, aber wenn du Ødegaard rausnimmst, zerfällt die gesamte Struktur im Mittelfeld, er kann auch in Smith-Rowe da nicht mit rein oder nicht ihn ersetzen, wenn du Ødegaard rausnimmst, das hatten wir schon häufiger gesehen, zerfällt vieles und aus meiner Sicht bezeichnet, dass dann die beiden Tore noch gefallen sind, nachdem er ja mehr oder weniger nicht mehr dabei war. Das ist noch so ein wesentlicher Punkt. Und die erste Halbzeit fand ich war ja wirklich gut und ja, aus meiner Sicht verlieren wir das Spiel in gewisser Weise in der ersten Halbzeit, weil wir aus der Überlegenheit natürlich dann nicht die Tore machen. Und das könnte vielleicht reingespielt haben, so ein bisschen in die Enttäuschung der zweiten Halbzeit. Ich finde das aber irgendwie nicht den erklärenden Faktor, weil ganz ehrlich, wir hätten ja 45 Minuten noch und wenn wir so weitergespielt hätten wie in der ersten Halbzeit, hätten wir das Spiel wahrscheinlich auch gewonnen. Aber warum wir dann körperlich so abgebaut haben, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist es dann doch eine lange Saison, dass du irgendwann einfach mal die Belastung der Spiele merkst. Und wir hatten ja in der Tat auch nicht die großen Möglichkeiten, so zu rotieren, weil wir auch viele Langzeitverletzte hatten.
Ja, fairerweise muss man sagen, zweite Halbzeit, Declan Rice war jetzt auch nicht überragend, ne? Muss man halt.
Aber man hat gemerkt, dass aus meiner Sicht, und bei ihm will ich ja überhaupt nicht unterstellen, dass er da keinen Bock drauf hat, er war halt aber auch immer zu langsam, kam nicht mehr hinterher. Und bei Rice würde ich immer sagen, das ist dann halt in dem Sinne halt ein schlechter Tag gehabt. Ja. Körper war nicht zu 100% auf dem Platz.
Martin Oedegaard, es ist natürlich die Schaltzentrale und natürlich ist es klar, wenn ein Spieler seiner Qualität rausnimmt, oder er halt nicht abliefern kann, was er abliefern zustande ist, dann hast du natürlich ein Defizit. Wir haben das bei Manchester City oft genug gesehen, wenn Rodri nicht spielt, dann hakt es da auch extrem im System. Also du wirst immer, egal wie gut deine Mannschaft ist, einen Spieler haben, der eine gewisse Taktung vorgibt. Und das ist meines Erachtens auch normal so, weil es eben diese Unterschiedsspieler sind, diese Positionen, die da auch auf dem Spielfeld schwer ersetzen kannst. Nicht umsonst ist er Kapitän, er ist irgendwie derjenige, der taktisch auch Umsetzungen des Trainers im und auf dem Spielfeld mit organisiert, angibt, den Takt also entsprechend vorgibt, halt von etwas höherem Anlaufen zu etwas abwartenderem Spiel. All diese Dinge. Das kann man definitiv dann nachvollziehen, dass du dann einen gewissen Break in der Partie hast. Völlig klar. Ne? Nur das Problem ist im Endeffekt meines Erachtens, dass wir, was du schon richtig sagst, wir die Partie eigentlich hätten in der Taktung weiterspielen müssen, dann wäre das auch entsprechend Erfolg gekrönt gewesen. Weil in der ersten Halbzeit hat man es eigentlich ja gesehen. Villa hat zwar defensiv gut gestanden, aber wir hatten ja trotzdem die Möglichkeit, sie zu knacken und auch hätten sie auch knacken müssen, meines Erachtens auch mehrfach. Und das wäre weitergehend so frei nach dem Motto, der ständige Tropfen hüllt den Stein. Also irgendwann wäre das auch erfolgreich gewesen. Nur es hat halt, wie du schon sagst, es hatte irgendwie nicht mehr diesen Effekt, dass du es einfach umsetzen konntest in physischer Gestalt. Wir sind nur noch hinterhergelaufen. Wir kamen nicht mehr wirklich ins Pressing rein. Wir haben keine guten Ballgewinne mehr gehabt. Wenn wir Ballgewinne gehabt haben, haben wir den Ball sofort wieder hergeschenkt mit wirklich völlig untypischen oder in einer völlig untypischen Art und Weise. Und das, je länger sich das dann zieht in dieser Partie oder in dieser Art von Partie, umso mehr wird es dir dann zum Verhängnis. Und diese Spielverläufe kennen wir. Die haben wir schon oft gesehen. Die sieht man auch öfter. Die sieht man auch nicht nur bei Arsenal. Das ist halt eine Thematik. Liverpool hat gegen Palace auch zunächst, glaube ich, ganz gut ausgesehen, wenn ich so die Spielberichte dazu verfolge. Und danach halt auch entsprechend es nicht geschafft, das Ganze noch irgendwo rumzudrehen oder gewinnbringend zu gestalten. Ja. Mit der Situation muss man jetzt unterm Strich leben. Ja, mal gewinnst du, mal verlierst du, wenn man es mal so floppig sagen möchte. Das einzige Problem, in dem du dich jetzt halt gegenüber stehst, sind meines Erachtens zwei Dinge. Zum einen hast du jetzt natürlich mit Manchester City jemanden, der in der eigenen Kontrolle ist, der genau weiß, wie man das ausspielt und das in Brutalität über die letzten Jahre getan hat. Das ist Punkt 1 und Punkt 2. Wie kriegst du die Mannschaft für Mittwoch mental so wieder nach vorne, dass sie an die Chance, die wirklich ja da ist und die man greifen kann, auch nutzen kann und in optimaler Weise halt angeht. Das sind für mich so diese zwei wesentlichen Faktoren, die sich jetzt im Endeffekt im Nachgang dieser Partie halt ergeben. Dass du mal eine Partie verlierst, ist halt das Thema, was Arteta gestern auch schon richtig gesagt hast. In dieser Liga ist halt brutal. Ja, du kannst seit Januar alle Spiele gewinnen mit inklusive einem Remis bei City, verlierst ein Spiel und das Ganze dreht sich um. Das ist unfassbar. Würdest du das, hättest du das in der Bundesliga gespielt? Wir sehen es mit Leverkusen jetzt an der Stelle. Glückwunsch dorthin. Dann hast du 18 Punkte Vorsprung, weil du einfach konstant so unfassbar gut spielst, dass die Konkurrenz das halt nicht mitgehen kann. Das ist nun mal leider in der Premier League bei Gegnern wie mit Manchester City und in der Saison auch mit Liverpool leider nicht der Fall. Und das schmerzt
ja,
dann.
Ja. Aber
das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass du eine schlechte Saison spielst. Eigentlich ja ganz im Gegenteil. Nur das Level und die Anforderung an deine eigene Leistung auf konstanter Ebene so unfassbar hoch sein muss, dass du das durchziehen kannst und gewinnen kannst. Und ich glaube, das ist ein unfassbar krasser Faktor, den du nicht nur kadermäßig erstmal erreichen musst, sondern den du auch erlernen musst, das zu schaffen. Und das ist, glaube ich, so ein gewisser Punkt.
Ja, und also, ja, wie gesagt, du hast es angesprochen, wir waren ja ungeschlagen noch in dem Jahr, mit acht Siegen unter anderem am Stück. Liverpool und City haben 5 und 6 Siege am Stück bisher als längste Serie gehabt. Das zeigt auch so ein bisschen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass du irgendwie mit 8, 9 Siegen am Stück durch diese Liga spazierst, selbst bei den unteren Gegnern halt. Oder bei den Gegnern in der unteren Tabellenhälfte. Selbst wenn jetzt City irgendwie alle Spiele noch gewinnt, hätten sie 9 Siege am Stück noch. Also ein mehr, als den wir in 2024 am Stück hatten. Das zeigt eigentlich auch, dass wir voll auf Kurs eigentlich waren. Und klar, ich kann es verstehen, dass die Enttäuschung natürlich riesig ist, weil die Chance auch gestern da war, Liverpool gleich zu distanzieren. Und ich glaube, auch die Hoffnungen waren schon groß, dass die Mannschaft den Schritt weiter gemacht hat im Vergleich zur letzten Saison. Andererseits muss man dann auch fairerweise sagen, wir haben jetzt mal ein Spiel verloren gegen den Vierten in der Tabelle als Tabellenzweiter. Kann auch mal passieren. Deswegen und nach einer, in dem Sinne, und das kommt vielleicht auch noch hinzu, ja eigentlich gar nicht so schlechten Leistungen. Nehmen wir mal die zweite Halbzeit raus. Aber eigentlich war es ja nicht so, dass wir irgendwie nie ein Spiel gefunden hätten oder uns irgendwie abgeschossen hätten, sondern es war eigentlich in dem Spiel auch wieder mehr drin. Und in dem Sinne muss man auch fairerweise sagen, ja, Villa hatte Chancen, aber wenn, dann nach irgendwie immer viel größeren Fehlern von uns, dass jetzt Villa irgendwie selbst aus dem Spiel mal was kreiert hat, wo ich sagen würde, pff, wir standen irgendwie unter Dauerdruck, habe ich nicht gesehen. Deswegen ist es natürlich umso ärgerlicher und daher rührt vielleicht auch so ein bisschen die Enttäuschung. Das für mich Relevante ist jetzt eigentlich, sind wir einen Schritt weiter als im Vergleich zur letzten Saison, wo wir halt auch mal so einen Rückschlag hatten. Siehe das 2-2 in Liverpool oder auch die das 2-2 bei West Ham dann. Sind wir in dem Sinne jetzt quasi einen Schritt weiter und können mit so einem Rückschlag auch umgehen und sagen, okay, gut, Spiel verloren. Wir haben jetzt die Aufgabe Bayern München am Mittwochabend. Wir haben dann Samstag am späten Abend die Wolves und dann geht's gegen Chelsea zu Hause. Klar, ist Manchester City jetzt sozusagen in einem leichten Vorteil, aber die müssen auch noch in Brighton spielen. Kann man dann mal abwarten. Die Frage ist jetzt aber aus meiner Sicht eher so ein bisschen, sind wir eigentlich in dem Sinne gereifter als Mannschaft schon als im Vergleich zur letzten Saison, dass wir auch sagen, okay, gut, kannst auch mal die Spiele verlieren und lässt sich da nicht so hängen und lässt dann die Saison austrudeln. Und dann sagst du halt, okay, gut, Spiel verloren, Saison ist aber längst noch nicht gegessen, wir müssen alles reinwerfen und es bestehen noch genug Gelegenheiten, sich auszuzeichnen. Oder kommen wir jetzt wieder, und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen der Hintergrund, warum die Stimmung gerade so schlecht ist, dass alle halt denken, ah, der gleiche Film wie jedes Jahr läuft jetzt gleich wieder an. Dass wir halt dann irgendwie jetzt 3, 4, 5 Spiele am Stück nicht so punkten, wie wir eigentlich könnten und dann am Ende halt nochmal irgendwie am letzten Spieltag einen Kantersieg feiern im eigenen Stadion oder so. Aber aus meiner Sicht, ich hätte jetzt gedacht, wir sind als Mannschaft schon einen Tick weiter insgesamt im Vergleich zur letzten Saison, wenn ich es mit dieser Saison vergleiche. Das wird sich jetzt aber in den nächsten Wochen oder vielleicht schon am Mittwochabend dann halt zeigen, ob wir in der Lage sind, auch mit Rückschlägen und einer Niederlage mal umzugehen. Und wenn wir es halt nicht sind, wäre es aus meiner Sicht viel dramatischer als die Niederlage an sich. Weil klar, im Idealfall verlierst du nur 3 oder maximal 4 Mal in 38 Spielen. Aber Herrgott, das war jetzt, glaube ich, die 4. oder 5. Niederlage. Es ist in dem Sinne auch kein Drama. Es ist die 1. Niederlage in diesem Kalenderjahr. Es ist in dem Sinne eigentlich erstmal auch jetzt nichts passiert, wo man sagen müsste, wir wären in einer großen Krise oder so. Von daher ist jetzt eigentlich die Frage, wie greift die Mannschaft das auf und wie bereitet das Trainerteam die Mannschaft halt vor auf das nächste Spiel und die nächsten Spiele und sind wir in der Lage sozusagen auch mal zu sagen, okay, gut, wir müssen auch mal eine Niederlage akzeptieren, unglücklich gelaufen, aber auch verdient aufgrund der Leistung der zweiten Halbzeit, aber wir gehen jetzt entsprechend damit um und versuchen sozusagen den Turnaround wieder zu schaffen. Es hat ja eigentlich in der Saison ganz gut funktioniert. Nach Niederlagen sind wir eigentlich immer ganz gut zurückgekommen. Das Problem ist, jetzt in der entscheidenden Saisonphase musst du es dann halt auch nochmal unter Beweis stellen. Und das ist aus meiner Sicht jetzt eigentlich die interessante Perspektive, die man zu beobachten hat in den nächsten Wochen, wie wir damit umgehen. Also wirft dich jetzt quasi eine Heimniederlage gegen Aston Villa wieder komplett aus der Bahn und zerstört dir deine sehr, sehr gute Saison. Oder haben wir den anderen Weg gefunden und sagen, okay, gut, wir haben zwar verloren, aber wir haben jetzt noch wir haben die Chance aufs Champions League Halbfinale und wir können in der Liga immer noch den Titel holen, beziehungsweise auch vorne mitspielen. Da sind eigentlich noch genug Reize und genug Angelegenheiten, um jetzt nicht irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken. Selbst wenn die Stimmung bei der Fanbasis nach dem Sonntag kurzzeitig halt mal, ins Bodenlose gerutscht ist. Ja. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also das wird interessant zu beobachten sein. Ich bin sehr unschlüssig in Bezug auf Mittwochabend, wie wir da auftreten. Also im Sinne von, wir schütteln alles ab und spielen da ziemlich gut bis zu, das wird eine Katastrophe, halte ich bei Arsenal leider immer noch alles für möglich.
Ja, möglich ist natürlich beides. Ne? Ich meine, andererseits muss man sehen.
Ja, aber wenn jetzt City mal am Wochenende verloren hätte, dann hätte ich zum Beispiel nicht gesagt,
natürlich.
Gegen Real Madrid gehen die jetzt zu Hause runter oder so.
Natürlich nicht. Aber andererseits ist Bayern ins Emirates gekommen letzte Woche mit der Niederlage in Heidenheim und spielt eine super Leistung ab. Ne? Also genau das ist ja dieser Faktor, den...
Ja gut, aber Liverpool verliert aber zum Beispiel in der Europa League gegen Bergamo zu Hause und kriegt dann auch keinen Fuß in der ersten Halbzeit.
Ja, also
oder schon, aber in dem Sinne potenziert es sich dann halt auch. Also wir sind da auch nicht die Einzigen, die mal 2 Spiele am Stück verlieren würden, theoretisch.
Natürlich nicht, aber genau das ist ja der entscheidende Faktor. Wie gehst du jetzt damit um? Wie kannst du das drehen? Ich glaube, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass du dann auswärts in München spielst, aber das ist vielleicht, was jetzt gleich auch für den Übergang hinsichtlich zu der Vorschau auf die Partie. Aber du musst natürlich dir jetzt wirklich, die Frage stellen, und das war ja das auch, was in dem Interview von Arteta nach dem Spiel auch schon bereits rübergekommen ist, Wo bist du, wo stehst du halt? Und Declan Rice hat es halt auch im Endeffekt gesagt, wir sind jetzt nicht umsonst hier in der Position, in der wir uns befinden. Jetzt müssen wir auch zeigen, dass wir uns da zurecht befinden. Und das sind halt diese Punkte, wo du einfach jetzt den Hebel umlegen musst und sagen musst, okay, das ist einfach abzuhaken, das ist halt doof gelaufen, das ist halt für die Saison absolut ein Tiefschlag gewesen. Aber wir haben halt gelernt, wir haben halt den nächsten Schritt gemacht und es sind immer noch 6 Spiele zu spielen in der Liga und es ist ein Punkt Rückstand. Ist ein Punkt oder zwei? Nee, zwei, ne? Oder zwei. Sind 2 Punkte Rückstand, sprich eine Partie, die das Ganze schon wieder drehen kann. Und dann musst du dich dieser Aufgabe halt annehmen. Ob du sie nachher dann erfolgreich abschließt, selbst wenn du alle die Spiele gewinnst und City tut's auch, dann ist es halt so. Ja. Und gleiches gilt auch für die Champions League. Du hast mit einem 2-2 alles in der Hand. Der Sieger geht in die nächste Runde. Einfacher kann das nicht sein. Das System, also Spiel, die Auswärtspartie, nimm auch ein bisschen vielleicht diese andere Situation mit auf, die sich jetzt dadurch ergeben hat, dass die Niederlage da ist, dass nicht jeder irgendwie alles wieder im Himmel lobt. Und wenn man den Kommentar der letzten Woche von dem Bayern-Spiel, dann musste man ja fast denken, hier kommt, weiß ich nicht, der dreifach hintereinander Champions League-Sieger, der auf Bayern München trifft, die gerade mal irgendwie das erste Mal in der Champions League auflaufen. Also so hatte man ja das Gefühl, nur um es sich nachher wieder schön andersrum zu drehen in der Kommentierung. Also will sagen, ne, geht's raus und spielt Fußball, ne? Also mach es einfach. Nimm deine Chance wahr und guck, dass du das Beste, was du leistungsmäßig abrufen kannst, abrufst. Minimier die Fehlerquellen, sei es aus dem Bayern-Spiel oder sei es auch jetzt die im Aston Villa-Spiel auf das Niveau, was du vorher hattest. Und mach's einfach vor der Hütte mal mit einem besseren Finish und dann passt das auch. Und dann wird man sehen, wo man bei rauskommt. Und ich denke, wenn man da den nächsten Schritt machen könnte, ins Halbfinale einzuziehen der Champions League, wäre das nicht nur ein weiterer historischer guter Schritt, sondern halt auch für diese Mannschaft eine unfassbare Weiterentwicklung, die auch dann im Rahmen des weiteren Endverlaufs der Liga, glaube ich, nochmal einiges freisetzen kann. Und deshalb ist für mich jetzt Mittwoch ein sehr, sehr entscheidender Faktor auch als für die gesamte Weiterentwicklung im Rahmen des Ligabetriebs auch.
Ja, auf alle Fälle. Also gut, ich meine, jedes Spiel jetzt wird wichtig sein bis zu Saisonende voraussichtlich, aber die Art und Weise, wie man nach Sonntag zurückkommt, ist, glaube ich, auch definiert, glaube ich, den weiteren Saisonverlauf auch. Neben jetzt zu so diesem groben Ganzen, das wir besprochen haben, sind ja aber auch schon so ein paar Entwicklungen erkennbar oder, ich will nicht sagen, Problemzonen, Problemstellen im Team, mit denen wir aber irgendwie umgehen müssen. Und wir können jetzt halt keine neuen Spieler kaufen im April und wir hatten viele Verletzte. Es ist aber schon erkennbar, dass wir so ein bisschen, ich will nicht sagen auf dem Zahnfleisch gehen, aber schon, ich sag mal, besser ausrechenbar sind und Mannschaften sich besser auf uns einstellen können. Und ich meine, Thomas Tuchel hat das Arsenal-Spiel ja auch gesehen. Und man hat, glaube ich, ganz gut gesehen, wo wir insgesamt verwundbar sind. Und wir müssten es eigentlich schaffen, uns taktisch auch noch weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, mit den Spielern und der Mannschaft, die wir jetzt momentan haben, bleiben uns da gar nicht so viele Optionen und auch Versionen, noch irgendwas zu machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass irgendwie die Arsenal-DNA geknackt ist oder so, aber ich glaube schon, wenn man das so an ein paar Personen auch deutlich macht, sieht man so ein bisschen auch, dass, ja, wenn bestimmte Teile der Mannschaft nicht in Bestform sind, dann wird es halt schwierig. Zum Beispiel Zinchenko hinten links. Wenn er nicht in Topform ist und Larifari spielt, klappt es nicht so gut. Wir haben mit Declan Rice eigentlich so den einzigen zentralen Sechser, Achter. Wenn er nicht gut ist oder einen schlechten Tag hat, geht nicht viel im Mittelfeld. Dann so ein bisschen die Frage, ja, wer schießt bei uns eigentlich in dem Sinne die Tore oder wer agiert auf der 9? Jetzt hatten wir gegen Aston Villa Jesus auf der 9 wieder, Havertz zurück ins Mittelfeld. Hat insgesamt, glaube ich, der Mannschaft nicht gut getan. Jesus ist ein anderer Spielertyp von Stürmer. In dem Sinne, glaube ich, war das für Villa einfacher auszurechnen. So, und dann immer auch noch die Frage, wenn Havertz im Mittelfeld ist, wie gelingt da eigentlich die Verbindung dann in den Sturm wieder? Und wenn er vorne halt ist, ist es viel einfacher. Dann kann halt Rice auf der 8 spielen. Mit Ødegaard zusammen, aus meiner Sicht, können die ihn viel besser einsetzen. Das haben wir alles in dem Sinne dann nicht. Oder beziehungsweise wir sind wieder von der, ich sag jetzt mal, etablierten Formation, wie wir sie in den letzten Wochen hatten, zurückgewichen und gegen Aston Villa eher wieder so ein bisschen wie in der Hinrunde halt auch gespielt. Das ist dann halt die Frage, was ziehst du für Lehren daraus und Schlüsse und sagst halt, okay, gut, Jesus und Ketja sind nicht die Option, ich muss eigentlich Havertz auf die 9 stellen, um überhaupt meiner Formation, meinem Team eine gewisse Stabilität halt auch zu geben. Und das, weiß ich nicht, hat Arteta dann am Sonntag ja so ein bisschen aufgebrochen, hat aber aus meiner Sicht auch nochmal ganz gut gezeigt, wo wir noch Verbesserungsbedarf haben und wo halt auch im Vergleich zu City vielleicht noch der Schuh drückt. Wir können einfach noch nicht mehrere Formationen in Gänze wechseln und durchrotieren ohne einen Qualitätsverlust?
Ich habe mich...
Oder anders formuliert, du hast wieder so ein bisschen den Drive halt rausgenommen und wieder so eher zurückrotiert und ich weiß halt nicht, es hat aus meiner Sicht, gab es ja keinen...
Ja, die
gab es jetzt auch für das Villa-Spiel keinen wesentlichen
die
Grund.
Die Diskussion gab es ja im Anschluss viel. War die Formation, warum hat man in der Formation sich, ist man abgewichen, hat sich ein bisschen entsprechend in eine andere Richtung orientiert, war das nötig, hin und her. Da kann man sich sicherlich lange drüber streiten. Ich finde, Havertz war trotzdem immer noch unfassbar gefährlich in der ersten Halbzeit mit ich glaube, 3, 4 wieder sehr, sehr gefährlichen Torchancen, wo auch wieder gesucht wurde mit Steckpässen etc. Unterm Strich hat es in der ersten Halbzeit ja gut funktioniert. Das ist ja der Witz. Also ich meine, wenn es jetzt in der ersten Halbzeit gar nicht funktioniert hätte, dann könnte man meines Erachtens sagen, die Formation war von vornherein falsch gewählt. Ich weiß es nicht. Wir hatten das Thema Schenko auch in der letzten Episode und unterm Strich gesehen, ist und bleibt es weiterhin ein Thema hinsichtlich der Frage, wie oft, in welcher Art und Weise setzt du ihn ein? Das sind alles so Themen, wo ich sage, das ist natürlich immer im Nachgang zu einer Niederlage immer einfacher oder entsprechend leichter als Argument heranzuziehen. Für mich aber unterm Strich gesehen wäre es nur durchgängig zutreffend, wenn wir auch in der ersten Halbzeit absolut chancenlos gewesen wären. Dann hätte ich diese Variante geteilt und hätte gesagt, naja, die Formation war falsch, wir haben es irgendwie an der Stelle nicht richtig zusammengekriegt, beziehungsweise vielleicht dann nicht richtig gewählt. Was für mich vielleicht...
Ja, aber wir hatten jetzt mit Jesus halt einen Spieler vorne, der 4 Tore bisher geschossen hat. Klar, war auch viel verletzt.
Ja, ich glaube, einmal so, den Ball, den er auflegt auf Trossard, wenn er den macht, sprechen wir nicht drüber. Ne? Dann hat er eben nicht selbst getroffen, ja, dann nicht. Hat er den Assist gemacht, so wie er es auch für Trossard gemacht hat im Spiel gegen die Bayern. Hat auch keiner drüber gesprochen. Dann, wie du zu Recht sagst, viel verletzt, auch thematisiert diese Woche, wird er sehr wahrscheinlich ja wieder eine OP brauchen, dann auf die Copa America verzichten müssen im Sommer und spielt sicherlich mit etwas angezogene Handbremse oder mit einer entsprechenden Beeinträchtigung, die, glaube ich, schon erheblich sein dürfte. Das heißt, da spielen viele, viele Faktoren zusammen, sodass ich jetzt nicht zwingend das auf seine Person fokussieren wollen würde, aber die Diskussion oder die Thematik, die wir schon im Winter hatten mit der Frage weiteres Stürmerpotenzial, Notwendigkeit und all solche Dinge, die werden natürlich dadurch bleiben und wahrscheinlich auch weiterhin ein akutes Thema sein, dem man sich halt widmet, auch vereinsintern. Ja. Wie gesagt, unterm Strich gesehen, die Einwechslungen haben auch nicht so wirklich geklappt. Das hat alles auch nicht so richtig gezogen. Martinelli kam momentan auch wie gegen Bayern nicht so wirklich in die Partie, ist auch so ein bisschen, steht so ein bisschen neben sich. Also,
ja, Stichwort Einwechslung. Ich war extrem überrascht, gestern auch, und überhaupt so ein bisschen über die geringe Einsatzzeit von Thomas Partey. Und ich weiß, dass wir auch im Nachgang vom Bayern-Spiel, habe ich es auch ein paar Mal gelesen, dass halt irgendwie nicht in Fahrt kommt und in dem Sinn irgendwie, ja, fahrig wirkt und nicht richtig eingespielt. Aber ich weiß dann auch nicht, also wann will man denn jemand noch die Gelegenheit geben, vielleicht mal von Beginn an zu spielen, als jetzt nicht Sonntag. Deswegen, ich war schon überrascht, dass er gar keine Spielzeit halt kriegt, auch vor dem Hintergrund, dass es ja irgendwie im Mittelfeld überhaupt nicht funktioniert hat. Und Villa war ja noch nicht mal mit dem 1A im Mittelfeld angetreten, das darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Aber habe ich mich jetzt gestern gewundert, weil ich hätte schon gedacht, so ein Dreier-Mittelfeld aus Ödegaard, Reis, Partey, hätte, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und auf der anderen Seite hättest du dann natürlich Havertz auf die 9 stellen können. Und dann ist immer die Frage, klar, wenn du jetzt halt sagst, okay, gut, Ødegaard ist gegebenenfalls verletzt für Mittwoch oder war ja angeschlagen, Wie agierst du dann? Klar, man kann Jorginho reinbringen und mit Rice daneben, Havertz im Mittelfeld weiter und eigentlich ist so lassen wie mit dann Jesus, Saka, Martinelli, geht natürlich alles. Andererseits schaffst du es dann halt aber auch wieder nicht, um auf mal kurzfristige Ausfälle irgendwie reagieren zu können adäquat, weil du dann immer einen Spieler bringen musst, jetzt zum Beispiel in Person von Partey, der halt, ja, der ja auch gar keinen Rhythmus haben kann, wenn er immer mal für 4-5 Minuten alle 3 Wochen spielt oder ja, so.
Natürlich ist es schwer, aber ich meine, er steht jetzt auch noch nicht so lange wieder zur Verfügung, dass man sagen kann, man hätte ihm jetzt auch unfassbar viele Minuten geben können in den Partien, die wir derzeit hatten.
Ja, aber vor dem Hintergrund wäre eigentlich aus meiner Sicht die gestrige Partie elementar gewesen, weil klar, du kannst natürlich Samstagabend gegen die Wolves, aber dann spielen wir halt Dienstag und Sonntag schon wieder, Dienstag zu Hause gegen Chelsea, Sonntag gegen die Spurs. Das sind dann jetzt in dem Sinne ja wieder 4 Spiele innerhalb von 11-12 Tagen. Mhm. Da kriegst du nicht den Rhythmus. Du musst eigentlich mit Rhythmus in diese Partien ja reingehen. Ja,
die Frage ist halt, ist es ein Spieler, der relativ schnell Rhythmus aufnehmen kann?
Nee, eigentlich nicht. Aber wir sehen, wie gut er ist, wenn er Rhythmus hat, aus meiner Sicht.
Ja, absolut. Ich weiß auch nicht an der Stelle, wie man es am besten macht.
Es betrifft ja nicht nur die Partyposition, zum Beispiel auch, ich finde, Kiwi und Tomiyasu hätten aus meiner Sicht, also ja klar, natürlich, Ben White hat jetzt auch nicht so viel Einsatzzeit gehabt, aber vor dem Hintergrund, dass wir dann an dem Mittwoch halt spielen, dann schon wieder Samstag, hätte ich zumindest mal gesagt, okay, gut, Tomiyasu könnte auch von Beginn an spielen. Wenn das dann halt nicht geht, aus diversen Gründen, okay, aber das zeigt dann eher so, dass dann doch diese Verletzungsproblematik mit der langen Ausfallzeit von vielen Spielern uns halt eben dann doch jetzt negativ sich bemerkbar macht. Weil aus meiner Sicht hätte Tomiyasu auch gut spielen können von Beginn an.
Ja, vielleicht die Frage ist halt eben, das haben wir auch so zum Bayern-Spiel immer ja auch die Frage schon gestellt, ist er halt schon bereit oder also physisch bereit, das zu gehen.
Ja, gut, aber das ist dann genau, das ist dann ja aber die Problematik, dass halt wieder jetzt viele Spieler die Spiele spielen müssen, weil wir eben nicht die adäquaten Alternativen haben, aus diversen Gründen. Und es ist natürlich klar, dass dann halt auch irgendwann du mal einen schwächeren Tag hast. Ja, halt, ne? Und ich meine, so einen richtigen Ersatz für Declan Rice haben wir halt auch nicht oder so ein Backup. Und für Ben White, ja, weiß ich nicht. Und gut, Zinchenko, ja, wir hatten drüber gesprochen. Ich sehe den Benefit, den er halt bringt und ich weiß auch, warum er gegen Villa quasi gestartet hat oder gestartet ist, weil wir im Mittelfeld dann die Überzahl haben konnten, aber so richtig viel gebracht hat es eigentlich nicht. Ja. Und aus meiner Sicht hätte man das nach 60 Minuten auch beenden können und hätte Tomiyasu auf links bringen können oder auf rechts und Kiwi auf links. Er hätte vielleicht sogar insgesamt mehr Stabilität gegeben, aber vielleicht sind da halt dann doch wieder Verletzungen und noch nicht, wenn du halt weißt, okay, wir müssen die Spiele noch in den nächsten Wochen spielen, wir brauchen die Spieler da, dass du sie dann halt da nochmal schonst oder nicht bringen kannst. Aber dann zeigt aus meiner Sicht eher nur so ein bisschen, dass wir dann doch, wenn es in die Saisonphase, in die heiße Saisonphase geht, mit den vielen engen Spielen an sich jetzt in 2 wichtigen Wettbewerben, ist dann eben am Ende vielleicht doch nicht kompensieren konnten, dass wir so viele Ausfälle über so lange Zeit hatten.
Ja gut, wir haben
also wäre zu beweisen und in der Rückschau auf die Saison kann man es dann wahrscheinlich besser einordnen.
Wäre definitiv eine Frage der Saisonanalyse in jedem Fall. Nur haben wir es ja sehr, sehr lange wirklich optimal kompensiert. Nur die Frage der Dosierung, der Rückkehrer, die ist halt, glaube ich, für mich halt entscheidend. Man kriegt auch nicht so wirklich einen
guten... Ja, wir hatten halt viele Verletzte über lange Zeit, das kommt ja auch noch hinzu. Genau. Wir hatten ja in dem Sinne nicht mal so Spieler, die 1, 2, 3 Spiele nicht dabei waren, sondern es waren immer Langzeitausfälle und ziemlich viele auch. Und
die kriegst du, die kriegst du schwerer wieder rein. Und das ist halt der Punkt. Bei Tomiyasu haben wir überhaupt gar nicht, eine Zeit lang gar nicht gewusst, da war irgendwie gar nichts klar, da gab es gar keine Meldung, der kam vom Asia-Cup da wieder und auf einmal war er die ganze Zeit nicht zu sehen. Und das sind halt schon Dinge. Partey unfassbar lang. Ich weiß gar nicht, von wann bis wann der überhaupt ausgefallen ist, aber das war schon so unfassbar, dass man ihn quasi für die Saison schon fast gar nicht mehr planen konnte. Ja, von Timber rede ich jetzt gar nicht. Also das sind halt, das sind halt schon Sachen, die du, ja, du kannst ja nur bedingt irgendwie planen. Also ich meine, du kannst ja nicht, ich weiß nicht, wie viele Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, Innenverteidiger, was auch immer im Kader dir horten, die ja auch von der entsprechenden Qualität sein müssen. Und nur in dieser theoretischen Welt, dass das mal irgendwo wie auch immer kippt, das ist halt unfassbar schwer, auch rein organisatorisch das hinzukriegen. Und ja, vielleicht bringst du Thomas Partey im Endeffekt am Mittwoch in München einfach mal und guckst, was passiert. Ich meine, das ist natürlich wahrscheinlich auch mit einem Risiko behaftet, aber vielleicht ein Spieler, der in so einer Partie einfacher reinfindet, als es vielleicht in einer Partie gegen Villa ist. Ich kann es auch relativ schwer einschätzen, wie er auch vom Fitnesslevel und vom Fitnessstand ist. Ist es überhaupt möglich, ihn in der Art und Weise in ein Spiel dieser Intensität, sei es Villa, sei es jetzt Bayern, für die ganze Zeit zu bringen? Oder ist das eine Sache, die nur auf 60 Minuten ausgelegt ist?
Ja, dann sind es halt 60
Ja,
Minuten
nur die
erstmal.
Frage ist, machst du das in der Partie gegen die Bayern 60 Minuten und dann hast du vielleicht einen guten Rhythmus, das läuft gut, und dann musst du ihn rausnehmen, weil es nicht mehr geht und brichst so mit dem Rhythmus auf. Es ist
Ja,
schwer.
deswegen ja aus meiner Sicht gegen Villa. Also
Ja,
ich habe es nicht ganz
kriegst du
verstanden.
dadurch halt mehr Minuten aus dem Tank gegen ein paar Tage später. Ja, möglich, ich weiß es nicht.
Naja, gut. Also, wie gehen wir den Mittwochabend an? Das ist 2:2 aus dem Hinspiel. Das heißt also, es muss einen Sieger geben.
Genau.
Und in dem Sinne, derjenige, der gewinnt, kommt auch ins Halbfinale. Die Bayern werden fundamental emotional am Boden sein, weil Leverkusen Meister geworden ist.
Nein, ich glaube, das ist
gut.
unterm Strich gesehen. Hab ich mich ja bestätigt gefühlt in dem, was wir in der Vorschau zum Hinspiel gesagt haben letzte Woche. Ich meine, ich hätte es ungefähr so formuliert: In der Champions League spielt jeder Bayern-Spieler für sich selber und es geht nicht mehr um den Trainer Tuchel.
Ja,
Genau, und
klar.
genau das haben die gesehen, dass diese Spieler mit der Erfahrung, die sie haben, entsprechend das abgeliefert haben, was man von ihnen in der Champions League auf dem Niveau kennt. Und das ist genau der Punkt gewesen, der auch nachher, unabhängig mal davon, dass wir sie selber stark gemacht haben, zu der Partie verholfen haben, die sie gespielt haben. Nichtsdestotrotz haben wir es unterm Strich dann auch gut gemacht. Wir haben eine 2:2. Es gibt keine Auswärtstorregelung mehr, sodass du einfach, ne, das ist so ein Do-or-Die-Spiel, ein klassisches Pokalspiel, Knockout. Du gewinnst das Ding, du gehst durch, du verlierst das Ding, du bist raus. So. Einfacher kann es nicht sein. Das versteht, glaube ich, jeder auf dem Platz. Und ich glaube, so sollte man es auch angehen. Man sollte es kontrolliert spielen. Ich glaube, es kommt einem ganz gut entgegen, dass man diesmal auswärts spielt. Bayern kann nicht die gleiche Taktik fahren, die sie gefahren sind im Emirates. Sie haben auch neue Ausfälle dazu gekriegt. Gnabry, Coman, Davis ist gesperrt. Also auch nicht zu vernachlässigen, diese drei Personalien, weil insbesondere fand ich auch Gnabry sehr gut war in London. Und in diesem Front-Trio von Sané, Musiala und ihm selber, glaube ich, schon eine gute und entscheidende Rolle gespielt hat. Und ja, dann musst du einfach eben dann die mentale Stärke beweisen, über die wir gerade gesprochen haben. Und genauso in die Partie reingehen, mit dem Anspruch, mit dem Selbstbewusstsein auch der letzten Monate, die man sich erarbeitet hat, und der eigenen Stärke bewusst sein. Und dann kann man auch dann in München da bestehen. Wäre nicht die erste Mannschaft in dieser Saison, die in München siegreich vom Platz geht.
Klar, die Bayern hatten natürlich, ich sage jetzt mal, mit Köln am Wochenende eher das Schonprogramm und wir mussten ackern am Sonntag. Und klar, das kommt halt auch noch hinzu, ne? Also wir spielen dann halt am Sonntag, Bayern am Samstag gegen Köln vergleichsweise einfach. Wir spielen halt gegen Villa, ist von der Ansetzung auch nicht ganz so glücklich, aber gut, damit musst du halt umgehen. Das weißt du auch rechtzeitig. Es ist jetzt in dem Sinne keine neue Erkenntnis. Ja, ich glaube aber auch, dass wir physisch anders auftreten müssen als jetzt in der zweiten Halbzeit gegen Villa. Und ich glaube, dass man den Bayern mit physischer Stärke, nicht mit irgendwie unfairem Spiel, aber ich glaube, mit physischer Stärke auch gut entgegenkommen kann. Weil in der Regel haben die meisten Mannschaften es in erster Linie erstmal nicht spielerisch, dann in München gewonnen diese Saison, sondern das, was ich so verfolgt habe, vor allen Dingen auch durch Kompaktheit, physische Stärke und sich daraus dann quasi auch eine gewisse Überlegenheit erspielt. Aber gut, ich meine, werden wir sehen, keine Ahnung, ob man es ausschließlich spielerisch gegen die Bayern lösen kann, sehe ich in erster Linie nicht. Wie gehen wir es von der Aufstellung an? Ich denke, es gibt, das hatte ich ja schon das vorhin so ein bisschen angedeutet, irgendwie mehrere Schlüsselpositionen, hinten links in der Abwehrkette, vorne links, generell Sturm und dann so ein bisschen die Frage, ist Ødegaard fit für Mittwochabend?
Ja, das wird ein ganz entscheidender
Faktor sein. Verschiedene Szenarien, nehmen wir mal an, er ist fit, was gut wäre. Wie würdest du dann agieren? Jorginho wieder rein? So oder so? Oder Partey? Eigentlich ist es ein Spiel für Jorginho.
Ja, ich glaube die Erfahrung in diesen Spielen musst du mitnehmen. Und die Ruhe, die er auch am Ball hat, die technische Möglichkeit, ein Spiel zu beruhigen. Für mich eigentlich ein Starter für diese Partie. Und ich glaube, dadurch, dass er auch am Sonntag gegen Villa nicht gespielt hat, ein Indikator dafür.
Sinchenko, ja, nein.
Nein.
Sondern?
Tomiyasu.
Denke ich
auch. Also wäre für mich ja auch schon im Hinspiel die eigentliche Wahl gewesen, anstelle von Kivior. Gut, aus welchem Grund auch immer, es nicht wahrscheinlich Fitness-Themen, aber jetzt sind wir eine Woche weiter, ein paar Minuten in der Partie gegen Villa gekommen. Ich würde ihn spielen.
Also dann Raya, Weizer, lieber Gabriel, Tomiyasu, ja. Jorginho, Rice, dann so ein bisschen die Frage, Ødegaard, ja oder nein? Wenn er spielt, dann ja, dann spielt er auch und dann würde man das Dreier-Mittelfeld so aufstellen. Wenn er nicht spielen würde, gäbe es natürlich diverse Optionen.
Ja, Smith Rowe ist eine Option.
Ja,
aber meines Erachtens nicht.
Sehe ich nicht.
Nein, genau, meines Erachtens nicht für eine Partie Rückspiel bei Bayern. Vor allem nicht mit der Spielzeit, die er bekommen hat. Das ist meines Erachtens keine gute Idee. Du könntest Havertz zurückziehen oder nimmst Partey und sagst, Rice geht ein bisschen neben den beiden, also Jorginho und Partey nach vorne. Ja.
Ja, oder du sagst halt in der Tat Havertz eher auf so einer Zehnerrolle mit Jesus vorne und Martinelli und Saka auf den Seiten. Mhm. Oder mit Trossard in der Mitte. Oder auch Trossard auf die Neun. Da gäbe es schon eine gewisse Option. Mir wäre natürlich am liebsten Ødegaard würde spielen. Wenn nicht, glaube ich, ist das noch so die vakante Position. Ansonsten steht es sich aus meiner Sicht vorne so auf, dass Jesus spielen wird, Erfahrung allein. Und Saka und ich glaube auch, dass Martinelli beginnen wird.
Ja, alleine vor dem Hintergrund, dass du in Kontersituationen, glaube ich, einfach einen Spieler brauchst, der die auch von der Geschwindigkeit ausspielen kann. Das wäre für wäre für mich der entscheidende Faktor bei der Wahl Martinelli, weil wir gesehen haben, dass im Hinspiel das eine extreme Waffe
war. Und du hast mit Trossard halt auch jemanden, der gut reinkommen kann und dann auch gefährlich ist. Also wenn du halt sagen kannst, du bringst jemanden wie Trossard von der Bank, ist das, glaube ich, auch nochmal für den Gegner so ein bisschen, oh, jetzt kommt der, das ist nicht gut.
Ja, absolut, absolut. Ja. Genau.
Ja, ich, wie gesagt, aus meiner Sicht, ich hätte ein ähnliches Gefühl gehabt, glaube ich, wenn wir gewonnen hätten gegen Villa mit dem Spiel. Also aus meiner Sicht ist es gar nicht so relevant, weil Champions League ist ja nicht Premier League und umgekehrt.
Was in die eine Richtung gesagt, schon mal funktioniert hat im Hinspiel, kann ja auch in die andere Richtung jetzt für Arsenal auch im Rückspiel
funktionieren. Ja, und wie gesagt, ja, und ich finde, wir haben auch eigentlich Bayerns Stärken ganz gut eingegrenzt im Hinspiel. Und wie gesagt, aus meiner Sicht, ja, für uns wäre es natürlich super, weiterzukommen. Aus meiner Sicht steht aber schon auch Bayern unter Druck. Ja, und
klar, das ist die letzte Möglichkeit, genau. Irgendwas aus der
Saison zu machen. Ich finde auch, dass man das zu seinem Vorteil auch ein bisschen nutzen kann. Ich finde, man muss da jetzt nicht irgendwie offen rangehen und sagen, wir sind hier gezwungen, irgendwie das Spiel zu machen und hier für die Show zu sorgen, sondern aus meiner Sicht bedarf es, ähnlich vielleicht so ein bisschen wie in den FA Cup Halbfinalspielen, die wir mal hatten zuletzt vor ein paar Jahren oder auch im FA Cup Finale, das Ganze taktisch gut anzugehen, kontrolliert anzugehen und dann halt auch in dem Sinne, und das bedarf natürlich dann auch ein Stück Qualität, die Chancen, die du kriegen wirst, auch entsprechend zu nutzen. Und du musst halt aus meiner Sicht, so gut es geht, halt wirklich eigene Fehler und Unzulänglichkeiten hinten anstellen.
Ja, das ist absolut. Das wird absoluter Key sein.
Aber genau, und in solchen Spielen ist es natürlich so, gewisse Erfahrungsschatz mit solchen Situationen ist sicherlich von Vorteil. Aber wir hatten den jetzt durch das Achtelfinale. Wir hatten es vielleicht noch nicht auswärts, aber das ist dann halt wieder der nächste Schritt, den die Mannschaft halt gehen muss und gucken. Also selbst wenn es nicht klappt, hat man zumindest die Erfahrung in der Tasche und weiß halt gegebenenfalls, wie man damit dann bei nächster Gelegenheit besser mit umgeht. Aber ich bin grundsätzlich erstmal noch ganz zuversichtlich.
Ja, warum auch nicht? Ich meine, es ist ja alles offen. Also das ist ganz, ganz einfach. Wie schon gesagt, du musst es einfach nur gewinnen. Und ob es nach 90 Minuten, nach Verlängerung, Elfmeterschießen, wie auch immer, du es machst, wenn du es gewinnst, bist du weiter. Und ich denke, das ist auch im Kopf eine einfache Sache, weil du ja nicht diese Hin- und Herrechen-Thematik hast, was wäre jetzt, was ist vielleicht besser. Nein, einfach, es geht einfach nur darum, wer gewinnt dieses Fußballspiel. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz angenehme Sache, der man sich halt stellen kann. Und ich gebe dir recht, man muss jetzt hier nicht, wie du es gesagt hast, die Show machen. Man kann auch gucken, dass man es taktisch gut angeht, strukturiert steht, Torchancen sich trotzdem mutig nach vorne erarbeitet und auch zum Abschluss kommt. Und dann wird man sehen, wo man damit rauskommt. Ich glaube, das ist so der Schlüssel, den ich jetzt sehe, dass man da besteht.
Ich will jetzt nicht sagen, dass wir so agieren müssen wie bei Manchester City, aber so von der Herangehensweise glaube ich, auch so ein bisschen vom Mindset, dass es auch erstmal das Ziel sein muss, sicher zu stehen, kein Tor zu kassieren, ist es, glaube ich, eine ganz gute Herangehensweise. Wir werden das beobachten und natürlich in der nächsten Episode hier ganz ausführlich im German Gunners Podcast besprechen. Dann würde ich aber vorschlagen, dass wir erstmal Episode 252 schließen und euch in die Woche entlassen und wir hören uns dann nach dem Mittwochabend auf alle Fälle wieder. Oder hast du noch was zu ergänzen, Christian?
Nö. Lasst uns in die Hand nehmen und dann gucken, was wir da euch im Endeffekt nachher am Schluss endlich draus machen. Und ja, so ist das halt im Fußball. Da muss manchmal dann auch eben präsent sein und schauen, dass die Ergebnisse dann auch ausfährt, wenn es vielleicht mal gerade irgendwo gefühlt in Stocken geraten ist.
Genau, Mittwoch 21 Uhr dann. Wir lesen uns auf alle Fälle. Von daher, ja, ihr seid gut vorbereitet mit der Vorschau und ich glaube, wir haben auch ein bisschen die Sollbruchstellen und Probleme vom Villa-Spiel analysiert und es gab sie und jetzt ist es Aufgabe des Trainerteams, sie abzustellen bis Mittwoch. Wie das funktioniert, werden wir sehen. Drücken wir die Daumen, dass wir den nächsten Schritt in der Entwicklung dieses jungen Teams dann noch mitgehen können in dieser Saison. In diesem Sinne, wie immer, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Tschüss. Okay.